Jesus deutlich macht, wie wir als Menschen miteinander umgehen sollen und wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen, gibt es auch Kapitel in dem Lukas-Evangelium, wo Jesus beschreibt, wie wir miteinander leben sollen. Und aus diesem Kapitel heraus kommt auch diese Stelle, wo letzten Endes es um den Splitter geht, der in unserem Auge sein soll. Und ich lese ein Stück aus diesem Kapitel vor. Da sagt Jesus: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließenden Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Er gebrauchte auch einen Vergleich und sagte: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Schüler steht nicht über seinem Lehrer, jeder aber, der alles gelernt hat, wird sein wie sein Lehrer. Ja, wie kann man christliche Ethik am besten zusammenfassen? Eine bekannte Zusammenfassung ist die von Jesus, wo er sagt: Du sollst Gott lieben mit allem dem, was du vermagst, und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier im Lukas-Evangelium finden wir eine andere interessante Formulierung, wo Jesus versucht, die christliche Ethik zusammenzufassen. Er sagt: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Und in diesem Satz stecken im Grunde genommen zwei Dinge drin: eine soziale, diakonische Komponente und eine religiöse Komponente. Wir sollen barmherzig sein. Das heißt, wir sollen mit Menschen barmherzig umgehen. Und warum und wie sollen wir das tun? Weil Gott, der Vater, barmherzig ist. Damit ist natürlich Gott gemeint, so wie Jesus ihn beschreibt und es seinen Zuhörern nahe bringt. Nämlich ein Gott, der die Menschen von ganzem Herzen liebt, der geduldig ist, der barmherzig ist und der vergibt, wo er vergeben kann, und der hilft, wo er helfen kann. Und genau so aus dieser Barmherzigkeit heraus, genau so sollen auch wir Menschen handeln. Aber die Frage ist: Wie kann man denn barmherzig handeln? Wie setzt man das um? Was ist das eigentlich, barmherzig? Und da gibt Jesus gleich ein paar Beispiele. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Mit diesen Sätzen beschreibt Jesus, wie wir miteinander umgehen sollen. Und wir sollen einander vergeben, einander die Schuld erlassen, und wir sollen füreinander da sein und einander geben. Aber wie schafft man das, mit anderen Menschen barmherzig zu sein? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr viel davon, wie wir auf andere Menschen reagieren, hängt davon ab, wie wir andere Menschen einschätzen. Also wenn wir Menschen als sehr unangenehm einschätzen, dann sinkt wahrscheinlich unser Barmherzigkeitslevel schnell runter. Oder wenn einer auf uns kommt, wo wir denken, der ist voll arrogant oder so, und dann fragt er uns, ob wir ihm mal helfen können, dann kann es uns sehr leicht rausrutschen, dass wir sagen: Ja, ich würde ja gern jedem helfen, aber dir nicht oder so. Wenn wir aber einen total sympathisch finden und richtig mit dem mitfühlen können und der fragt uns danach: Kannst du mir mal geben, kannst du mir mal leihen, kannst du mir mal helfen? Dann sind wir viel, viel offener. Das heißt, um barmherzig handeln zu können, brauchen wir erstmal eine gute Sichtweise von den Menschen, denen wir begegnen. Und deswegen sagt Jesus als erstes: Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn wir sofort die Leute in Schubladen gesteckt haben und einen reingesteckt haben in Blödmann, dann wird auch unsere Barmherzigkeit nicht wirklich den Zugang bringen, sondern die wird an der Schublade hängen bleiben und unsere Barmherzigkeit wird in die netten, guten Freunde-Schublade landen und all die anderen Schubladen werden leer bleiben. Und Jesus sagt: Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Vielleicht denken wir auch bei dem einen oder anderen, ja, warum soll ich bei dir barmherzig sein? Du hast dich selber in den Kram reingeritten, jetzt musst du dir auch selber wieder rausfinden. Das ist jetzt deine Sache, das geht mich irgendwie nichts an. Es ist also ganz wichtig zu sehen, dass die Möglichkeit für uns, für andere Menschen barmherzig zu handeln, andere Menschen, ja, mitleidend im positiven Sinne anzusehen, davon abhängt, wie wir sie einschätzen. Und diese Einschätzung, die wir von anderen Menschen haben, die kritisiert Jesus sehr stark. Er sagt, tut das nicht, und er argumentiert damit, dass, genau wie bei der Christina, das Bild, was wir von Menschen haben, ist selten wirklich davon bestimmt, wie Menschen wirklich sind, sondern ist ganz oft bestimmt von irgendwelchen Dingen, die wir wahrgenommen haben. Und so endet Jesus diesen Text, indem er sagt, die Menschen sind oft wie Blinde, wie ein blinder Blindenführer, der einen Blinden führen will. Da kommt nichts bei rum, da hilft nichts, weil die Schubladen, in denen wir Leute einsortieren, sind nicht notwendigerweise gute und hilfreiche Schubladen. Uns steht es eigentlich nicht an, andere Menschen zu beurteilen, weil wir gar nicht genau wissen, wie die anderen Menschen sind. Wir können ja nur so ganz Bruchstücke von Menschen wahrnehmen. Anders Gott dagegen. Gott hat die Fakten. Gott kennt die Menschen. Er schaut ins Herz. Er weiß, wie wir sind. Und trotzdem, obwohl er es weiß, ist Gott ein barmherziger und geduldiger Gott. Und darum sagt Jesus, wenn Gott schon, der alle Fakten kennt, wenn Gott mit den Menschen barmherzig ist, wie viel mehr müssen dann wir Menschen barmherzig sein, die wir ja noch nicht mal wissen, ob unsere Gründe berechtigt sind oder nicht, andere Menschen zu verurteilen. Aber Jesus ist nicht nur in Gespräch mit Menschen, die einfach so andere Menschen beurteilen, weil das tun wir ja alle und das müssen wir ja auch tun. Ich meine, bei jeder Begegnung muss man ja irgendwie beurteilen, damit man weiß, wie man auf Leute eingeht. Ne? Das gehört ja dazu, ne? Kommt jemand auf dich zu und guckt dich freundlich an oder lustig an, dann kannst du vielleicht mit dem Witz machen, wenn einer total verheult auf dich ankommt, kannst du nicht sofort sagen, ach schön, ich wollte dir mal einen Witz erzählen oder so. Es hilft ja im Zwischenmenschlichen auch diese schnelle Einordnung. Und wenn wir uns für jeden Menschen, den wir begegnen, erstmal sagen, komm, lass uns erstmal 4 Tage Zeit nehmen, um uns gegenseitig kennenzulernen, das wird ja gar nicht funktionieren. Also es geht nicht darum, dass wir Menschen einordnen, um sozusagen unser zwischenmenschliches Verhalten irgendwie zu regulieren. Die Menschen, mit denen Jesus dort im Gespräch waren nicht nur einfach Leute, die andere Leute halt mal eingeordnet haben, damit sie mit ihnen angemessen reden können, sondern unter diesen Zuhörern, das wird ein Abschnitt vorher deutlich, waren auch Leute, die quasi professionelle Beurteiler ihrer Mitmenschen waren. Es waren eine ganze Reihe von Pharisäern anwesend. Und die Pharisäer hatten das Ziel, dass das Volk Israel gottesfürchtig lebt, und es sollte komplett gottesfürchtig leben, damit endlich der Messias kommen kann, damit Israel endlich dem Messias würdig ist und das Heil Gottes beginnt. Und sie selber waren schon auf einem super Weg und jetzt mussten nur noch ihre Mitmenschen das hinkriegen. Und da wurden die Menschen halt massenhaft beurteilt. Alles natürlich für diesen guten Zweck, für diesen höheren Zweck, das Volk zu verbessern. Und um auch diesen Menschen, die es sozusagen als ihre Pflicht, als ihre von Gott gegebene Berufung ansahen, andere Menschen zu beurteilen, um denen deutlich zu machen, wie fehlerhaft ihr Standpunkt ist, benutzt Jesus ein weiteres Bild. Jesus sagt dann, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Tja, sicherlich hat jeder von euch schon mal einen Splitter im Finger gehabt. Wer hatte schon mal einen Splitter im Finger? Ja, wer hat den rausgemacht? Ihr selber oder jemand anders? Wenn es in der linken Hand ist, kann man den gut selber rausmachen, ne? Mit der rechten Hand. Wenn es allerdings am rechten Zeigefinger ist, dann wird es schon fummeliger. Ne, und wenn man keine Lupe hat oder keine Pinzette, dann wird das auch schon schwierig. Und spätestens, wenn man mit so einer Nadel da drunter haken muss, dann wird's unangenehm, dann lasse ich das lieber meine Frau machen. Die andere Sache ist die, so ein Splitter ist ja eine kleine Sache, aber hat jemand auch schon mal einen Splitter im Finger gehabt, der dann nicht herausgezogen worden ist und wo er später noch sehr viel Spaß und Freude mit hatte? Gibt es so jemanden? Ja, okay, zwei Leute sind da. So ein winziger Splitter kann ein ganzes Leben verändern für eine Weile, ne? Wenn sich das entzündet oder so, dann kann man da echt richtig Schwierigkeiten kriegen. Und ich habe im Internet einfach mal geguckt nach Bildern zum Thema Splitter. Splitter im Auge. Und keine Angst, ich zeige euch die Bilder nicht. Das fand ich nicht angemessen. Aber auch die Bilder, die ich zu Splitter im Finger gefunden habe, waren zumeist auch nicht Bilder, die du sehen willst, sondern... Naja, okay. Ich meine, Mediziner hätten sich vielleicht noch gefreut drüber, aber alle anderen nicht. Deswegen habe ich das gelassen. Okay. Ja, wie soll man sich das vorstellen mit einem Splitter im Auge? Also eine Geschichte, die ich jetzt erzähle, meine Tochter wird sich freuen, weil sie eine ganz wichtige Rolle darin spielt. Nämlich, als wir in England waren und meine Tochter ein Jahr alt war ungefähr, haben wir getobt. Und beim Toben hat sie mir ins Auge gepatscht. Und so kleine Kinder haben ja so oft so scharfe Fingernägel. Und da hat sie sozusagen auf der Hornhaut einen kleinen Schlitz gemacht. Und das wusste ich gar nicht. Es tat halt schweinemäßig weh. Und aber ich meine, das geht ja irgendwie nach einer Weile weg. Aber es ging nach einer Weile nicht weg. Es war wie Sand im Auge. Wenn du Sand im Auge hast, und dann gibt's ja Tricks, ne? Du reibst immer nur nach innen und dann legst du dich so hin und du machst nur noch Wasser drauf und so. Aber was immer ich getan und gemacht habe und wie ich mich auch gewunden habe, es wurde nicht besser. Und irgendwann war klar, das ändert sich nicht mehr, ich muss zum Arzt. Okay, fahren wir zum Arzt. Okay, das Auto war kaputt. Zum Glück waren unsere Nachbarn da und die kannten sich in London auch noch besser aus. Die wussten gleich, fahr nicht ins Krankenhaus, sondern direkt zur Augenklinik. Glücklicherweise waren die vorher wegen irgendeinem Grund mal da gewesen und wussten, wo die Augenklinik ist. Wir also in die Augenklinik gefahren und ich die ganze Zeit im Auto hinten gesessen und habe mich echt gewunden, weil ne, wer schon mal richtig Sand im Auge hatte, das kann man ja nicht aushalten. Das ist ja irgendwie, da kannst du ja nicht ruhig sitzen bleiben. Das ist, manche Schmerzen, wenn man da ganz still sitzt, ebben die ja ab, ne? Aber wenn du im Auge was hast, das wird nicht weniger dadurch, dass du ruhig bist, sondern das geht als weiter. Naja, und dann sind wir im Krankenhaus angekommen und da ist mir dann im Krankenhaus tatsächlich ein Engel erschienen. Und in Gestalt einer Krankenschwester, so genau habe ich die gar nicht gesehen, weil mein Blick vollkommen verquollen war. Aber die ist auf mich zugekommen, hat sofort gesehen, okay, der hat wohl was am Auge und hat mir Tropfen ins Auge gemacht. Und ich kann nicht beschreiben, was für ein Gefühl das war, als nach einer halben Minute auf einmal der Schmerz weg war. Das war so, das war hammermäßig. So diese ganze Verrenkung, diese ganzen Schmerzen, das war alles weg. Und ich habe gedacht, ach Mann, war ja doch nicht so schlimm. Aber nee, dann musste ich doch noch zum Arzt. Und dann habe ich da so eine Klemme aufs Auge gesetzt gekriegt. Und dann hat er halt diese Hornhaut, die da so rumlabberte, dann mit so einer Klinge von meinem Augapfel so weggeschabt irgendwie, ne? Und das siehst du so, ne? Ja. Okay, das muss ich nicht unbedingt erzählen. Das erzähle ich euch deswegen, weil ich euch deutlich machen will, was für ein abstruses Bild das ist. Wenn wir erzählen, der Splitter im Auge und den Balken im Auge, dann denken wir immer, ja, das geht darum, um die Größenverhältnisse. Ne? Klar, ne, der eigene Balken im Auge, das sieht so riesengroß aus. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir ja sagen, ein Mensch, der einen Splitter im Auge hat, hat der wirklich noch Interesse daran, dass es anderen Menschen auch nicht gut geht? Oder ist der Schmerz nicht so intensiv und das Ganze so unangenehm, dass er nichts anderes mehr denkt als, oh, das muss raus, was kann ich machen, wie kann ich meinen Schmerz entlasten? Da ist kein Blick mehr für jemand anders da. Und meiner Meinung nach ist es so, dass Jesus dieses Bild so benutzt und sagt, euer Verhalten als Mensch ist so wie jemand, der einen Splitter im Auge hat und der zu jemand anderen hingeht und sagt, hey, lass mich deinen Splitter herausziehen, dass es eine Situation ist, die vollkommen idiotisch ist. Und Jesus wirft uns eigentlich zwei idiotische Handlungen vor. Das eine ist, wir geben vor, wir haben noch Interesse, jemand anderen einen Splitter aus dem Auge zu ziehen. Obwohl wir uns selber gerade winden und quälen und an nichts anderes denken können mehr, als dass unser Schmerz entlastet wird. Und zweitens, wir würden überhaupt noch irgendwas sehen bei dem anderen, weil unsere Augen total verquollen sind und wir gar nichts mehr sehen können, weil alles voll Wasser ist und der Rotz uns nur so aus Augen und Nase herausläuft. Mit diesem Bild macht Jesus im Grunde genommen deutlich, es ist so dermaßen idiotisch zu meinen, mit einem Splitter im Auge noch bei irgendjemandem irgendetwas zu machen. Also haltet mal den Mund und kümmert euch um euren eigenen Mist. Wer von euch ohne Splitter ist, der werfe den ersten Balken. Aber aus dieser Sichtweise ergibt sich auch ein Problem. Und das Problem ist, okay, wenn wir das jetzt beherzigen, dann sagen wir, okay, wir kümmern uns jetzt alle um unseren eigenen Balken. Das heißt, wir erreichen dann, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die nichts anderes zu tun haben, als die ganze Zeit über ihren eigenen Balken nachzudenken und sich gegenseitig zu erzählen, boah, das brennt, boah, das tut ja so weh oder so, ne? Wir verlieren die anderen aus dem Blickfeld und erzählen uns gegenseitig, wie groß unser Balken ist und wie unangenehm unser Balken ist. Und das hilft dann auch nicht weiter, weil da kommen wir auch in der Kommunikation nicht weiter, wenn jeder nur jammert darüber, wie schlimm der eigene Balken ist. Und wir kommen auch in ein Dilemma rein, nämlich in das Dilemma, dass wenn wir alle so einen Splitter im Auge haben und niemand einen rausziehen kann, dann kommen wir ja auch gar nicht weiter. Dann kann ja keiner irgendwo irgendjemandem mal weiterhelfen oder dann kann man nirgendwo mal korrigieren oder kritisieren, sondern jeder ist nur auf sich selbst geworfen. Und auch sich selber so einen Splitter rauszuziehen, ist ja gar nicht so einfach. Wie kann man als Kirche überhaupt moralische Maßstäbe propagieren, wenn man doch, naja, in der Kirchengeschichte jede Menge Balken hat, auf die man erstmal verweisen könnte? Wie kann das also sein? Wie können wir damit umgehen? Wenn wir einen Splitter im Auge haben, kann man da überhaupt noch was sagen? Nun, wenn unsere Augen tränen, und wir sagen, eigentlich sind wir nicht dazu befähigt und berufen, andere Menschen zu beurteilen, anderen Menschen zu sagen, wo es lang geht, wie sie eigentlich ihr Leben leben sollten, wo Gott ist, wo das Heil ist. Wenn wir das eigentlich gar nicht können, weil unsere Augen so tränen und wir uns eigentlich erstmal um unseren eigenen Splitter beschäftigen müssten, wie könnten wir dann den Auftrag Jesu ausführen? Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Weil wir doch erstmal beschäftigt sind mit unseren eigenen Balken. Meine Idee dazu, die mir gekommen ist, die, wenn wir mit unseren eigenen Augen nicht gut sehen können, wenn wir die Menschen nicht wirklich so wahrnehmen, wie sie sind, weil wir einfach viel zu viele Vorurteile haben und viel zu viele Schnellschüsse und viel zu wenig Wissen darüber, was die Menschen wirklich ausmacht, dann können wir uns doch eigentlich die Augen Jesu leihen und gucken, wie Jesus Menschen anguckt. Wie macht Jesus das? Wie geht Jesus mit Menschen um? Begegnet Jesus Menschen? Können wir sozusagen anhand seines Handelns einen Blick kennenlernen, wie Jesus mit den Menschen umgeht, wie Jesus sie sieht und können daraus für uns lernen, so sollten wir eigentlich die Menschen anschauen. Und das ist mein letzter Gedanke, mit den Augen Jesu sehen. Und da habe ich überlegt, wie ich das am besten beschreibe, bin dann aber letzten Endes auf eine Geschichte im Johannesevangelium gestoßen, in der genau beschrieben wird, wie Jesus handelt und wo genau das, was ich jetzt anhand des Textes ausgeführt habe, wo Jesus genau das macht. Und das ist die Geschichte von der Ehebrecherin. Ein Pärchen wird in flagranti beim Ehebruch ertappt. Der Mann wird irgendwie gehen gelassen oder so. Die Frau allerdings wird gepackt und in die Öffentlichkeit gezerrt von den Pharisäern und öffentlich gedemütigt. Und die Pharisäer schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, sie haben eine Ehebrecherin, die mal ordentlich bestraft werden muss. Und zweitens versuchen sie mit dieser Ehebrecherin eine perfide Falle für Jesus aufzustellen. Nämlich das mosaische Gesetz sagte, Leute, die man beim Ehebruch ertappt, sollen gesteinigt werden. Und Jesus als einerseits der Gesetzeslehrer, der ja das Gesetz auslegen soll, und andererseits als ein bekannter Freund von Sündern, wie wird Jesus darauf reagieren? Und so schleifen sie also die Frau vor Jesus hin und Jesus reagiert in dieser, ja, unmöglichen Situationen, die keine Ehrlichkeit und die auch keine wahre Suche nach Gerechtigkeit enthält, versucht, diese Sache zu ignorieren und um zu zeigen, dass ihm das alles vollkommen nicht interessiert oder genauer sagt, er es ignorieren will, heißt es, dass er sich niederkniet und im Sand malt. Da gibt es tausende Überlegungen zu, was das bedeutet. Und die Pharisäer hören aber nicht auf, nachzufragen, zu bohren, Jesus, was sagst du jetzt dazu? Weil nun, jetzt haben sie halt die Frau und egal, ob Jesus was sagt oder nicht, eigentlich gesteinigt werden muss sie. Und andererseits diese Chance, Jesus da vorzuführen, ist natürlich auch eine super Sache. Und dann heißt es im Johannesevangelium im 8. Kapitel, als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Das ist eigentlich genau angewendet, das, was Jesus in diesem Gleichnis von diesem Splitter und Balken im eigenen Auge sagt. Ne? Wer von euch ohne Splitter ist, wer eine balkenfreie Sicht hat, der darf den ersten Stein auf diese Frau werfen. Da wendet Jesus das genau an, indem er diesen Männern deutlich macht, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr die, die den Splitter ziehen dürften, oder habt ihr die Balken im Auge? Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Die Pharisäer werden oft von uns als relativ negativ dargestellt, als die, die gegen Jesus sind, die gegen die Jünger sind, die immer nur verbiestert sind oder so. Aber hier sehen wir Älteste, die auf das, was Jesus sagt, letzten Endes eigentlich positiv reagieren, indem sie zugeben, ja, wir alle haben selber einen Splitter im Auge. Und die Verantwortung tragen, die wichtigen sind, die Älteren, das sind die, die als Erste das zugeben und die als Erste sich entfernen. Das heißt, Jesus schafft es, dass diese Menschen diese Frau auf einmal ansehen nach, wenn du einen Splitter in deinem Auge hast, dann lass den anderen in Ruhe und zieh erstmal deinen eigenen Splitter, deinen eigenen Balken heraus. Das setzt Jesus hier um und schafft es, dass diese Männer das genauso sehen. Und dann heißt es, Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Hier handelt Jesus genau so, wie er es in unserem Predigttext uns empfiehlt. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Er richtet nicht diese Frau. Er sagt nicht, tja, Pech gehabt. Ich bin ohne Sünde, ich werfe den ersten Stein. Sondern er lebt das vor, was er seinen Jüngern empfiehlt. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Obwohl er sagt, ich verurteile dich auch nicht, sagt er, aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir Leute verurteilen, wenn wir sie in Schubladen stecken und sie nicht mehr da rauslassen, dann machen wir im Grunde genommen ein festes Bild von Menschen und diese Menschen haben keine Handlungsoptionen mehr. Sie können nicht ihr Leben weiterleben, weil wir haben sie festgelegt auf das, was mal war. So wie diese Frau, die festgelegt ist, verurteilt ist, du bist Ehebrecherin. Aber was Jesus sagt, ist nicht, ich verurteile dich nicht, aber was ich dir sage, du bist eine Ehebrecherin. Sondern er eröffnet ihr eine Zukunft und er guckt in ihre Zukunft und sagt, von jetzt an lebe ein anderes Leben. Das heißt also, seine Ermahnung bezieht nicht sich darauf auf die Vergangenheit, die man nicht mehr ändern kann. Und er kritisiert nicht das, was getan worden ist und hält die Person auf das fest, was getan worden ist, sondern er richtet den Blick auf die Zukunft und sagt, du hast eine Chance, dein Leben anders zu leben. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, sondern du kannst dein Leben anders leben und das empfehle ich dir. Das lege ich dir sehr nahe. Und das ist was anderes wie verurteilen. Verurteilen bezieht sich auf die Vergangenheit. Und verurteilen enthält keine Möglichkeiten zu Veränderung, zu einem Weg weiter. Aber Jesus verurteilt diese Frau nicht, sondern er eröffnet ihr die Möglichkeit, anders zu handeln. Wir sehen also, dass Jesus in dieser Situation genau so handelt, wie es in unserem Predigtext ist. Nämlich, er verurteilt nicht. Er richtet diese Frau nicht. Er ermutigt andere, angemessen mit dieser Frau umzugehen. Und trotzdem nimmt er ihre Schuld ernst. Und die Art und Weise, wie er ihre Schuld ernst nimmt, gibt dieser Frau die Möglichkeit, ihr Leben anders und besser zu gestalten. Okay, wir singen jetzt ein Lied, das ist ein bisschen älter schon, aber dafür singen wir das auf Englisch. Ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben heute auf Englisch gesungen irgendwie. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich und das gibt's auf Englisch. Da heißt das Father God, I will sing oder so. Ne? Okay. Nicht Godfather, ne?